Das ist wirklich eine unglaubliche Szene gewesen.
Bei dem Fronleichnamsgottesdienst in der Frauenkirche, wo er nach vorne stürzt und laut schreiend seine Sünden bekennt.
Er habe sich am Christkindl vergangen und solche Geschichten.
Wo manche dachten, das stört einer mutwillig irgendein Gotteslästerer den Gottesdienst oder ist es ein Verrückter.
Was da im Kopf dieses armen Jungen vorging, weiß ich nicht.
Monarch ohne Macht. Bayerns vergessener König Otto der Erste. Von Michael Zametzer.
Ganz gleich, wie skandalös diese Episode am Fronleichnamstag 1875 im Münchner Liebfrauendom nun wirklich war, nun gibt es keinen Zweifel mehr. Prinz Otto, der jüngere Bruder Ludwigs II., ist krank. Geisteskrank. Otto der Schwermütige. Otto, der 27 Jahre seines Lebens König von Bayern sein wird, weggesperrt. Otto, der König, den das Volk zum ersten Mal nach seinem Tod zu Gesicht bekommen wird. Aufgebahrt im kleinen Jagdschloss Fürstenried.
Er ist im Grunde genommen ein Vergessener.
Otto der Vergessene. Autor Alfons Schweikert ist auch nur auf ihn aufmerksam geworden, weil er sich schon seit vielen Jahren mit Ludwig II. Beschäftigt. Er hat Bücher geschrieben über die Liebe des Märchenkönigs zu Edgar Allan Poe oder sein Verhältnis zu, ja, auch das, Frauen.
Als ich mich mit König Ludwig II. Beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, welche Bedeutung eigentlich dieser Bruder immer wieder hatte.
So ist die erste zeitgemäße, umfassende Biografie über den unglückseligen Otto entstanden. Erschienen im Jahr 2016, 100 Jahre nach dessen Tod am 11. Oktober 1916. Otto Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, Sohn König Maximilians II. Und Königin Marie, kommt in stürmischen Zeiten zur Welt. Im Revolutionsjahr 1848. In Berlin steht Richard Wagner auf den Barrikaden, in Frankfurt tritt die Paulskirchenversammlung zusammen, die Habsburger fliehen vor den Aufständischen von Wien nach Mähren. Und in München? In München stürzt Großpapa Ludwig I. über die skandalös zur Schau gestellten Beine der irischen Tänzerin Lola Montes. Der König und das Showgirl. Die Münchner Bürgerschaft revoltiert.
Und somit ist zu erklären, dass die gute Königinmutter mitten in diesen ganzen Wirren aus lauter Angst heraus plötzlich zu früh ihr Kind geboren hat und diese ganzen Ängste, die sie erlebt hat, dann auf ihren Sohn Otto übertragen hat.
Otto kommt am 27. April 1848 zur Welt, 8 Wochen zu früh. Jean-Louis Schlimm ist überzeugt, dass die Geburtsumstände Auswirkungen auf die späteren Leiden Ottos gehabt haben. In seiner Münchner Wohnung hat der Sammler und Buchautor ein kleines Privatmuseum eingerichtet. Stiche, Fotografien, Devotionalien aller Art. Hauptsache, sie haben etwas mit den gekrönten Häuptern Europas zu tun. Und vor allem mit den Wittelsbachern. Auf kleinen Tischen Bilder von Bayerns Blaublütern. Der junge Ludwig, der alte Ludwig, in Uniform, mit und ohne Bart, Haupt- und Nebenlinien, Prinzessinnen, Prinzen, Herzöge, als wäre es die eigene Familie. Ergänzend zu Alfons Schweikerts Biografie hat Schlimm einen Bildband über Otto veröffentlicht, den König im Schatten der Macht. Ein Foto zeigt Max II., den Vater Ottos.
Aber man spürt, sagen wir mal so, in dem Blick die Falten, die im Gesichtszügen des Vaters sind, der sehr an sich selbst immer gezweifelt hat, der an allem um ihn herum gezweifelt hat und der natürlich darauf erpicht war, dass seine Söhne auch wirklich zu besseren Menschen erzogen werden und eine bessere Erziehung genießen, wie er sie gehabt hat.
König Max setzt auf die Erziehung mit dem Rohrstock, ganz nach den Methoden der Zeit. Er, der selbst zu seinem Vater Ludwig I. alles andere als eine innige Beziehung aufbauen konnte, vergrämt seine Kinder durch seine eiserne Hand. Härte, Sparsamkeit, Fleiß, Gehorsam und vor allem eine geradezu bigotte Frömmigkeit. Das sind seine Werte.
Wir haben vor unserem Vater gezittert,
soll Ludwig, der Kronprinz, später einmal gesagt haben.
Dazu kommt aber, dass Max sich zudem sehr bewusst war, dass er ein sehr schlechter Vater ist, dass er Kinder nicht erziehen kann und auch nicht wusste, wie er das machen sollte. Und hat dann natürlich die strengsten Lehrer ausgesucht, die man sich denken kann. Und die sollten seine Söhne dann zu dem machen, zu harten Menschen machen. Und wenn man die beiden dann anschaut, es ist ziemlich schief gegangen.
Schiefgegangen vielleicht aus der Sicht des ewig mit sich hadernden, von Kopfschmerzen gequälten Vaters Max. Für den Rest seiner Umwelt ist der junge Prinz Otto aber scheinbar vor allem eines: bezaubernd.
Er war unbewusst liebenswürdig, nicht berechnend, nicht gesucht, sondern gerade durch seine bescheidene Liebenswürdigkeit äußerst gewinnend. Zu dieser liebenswürdigen Bescheidenheit gesellte sich eine Einfachheit und Natürlichkeit, die anziehen musste. Offen und gerade in seinem Wesen war er unerschütterlich fest, wenn es galt, seine Überzeugung zu vertreten.
Aus diesen Zeilen spricht Liebe, die Liebe der Prinzessin Therese, Ottos Cousine und Tochter des späteren Prinzregenten Luitpold. Sie wird eine bemerkenswerte Karriere als Naturforscherin und Weltreisende machen und sich am Ende ihres Lebens hinsetzen, um ihre lebenslang gehegten Gefühle für den kranken Otto niederzuschreiben.
Dazu beseelte ihn eine seltene Güte, ein seltenes Wohlwollen für die Menschheit, welche mich an die meines Vaters gemahnte. All diese edlen Charakterzüge zogen mich an. Und im Umgang mit ihm fühlte ich mich gehoben, fühlte ich mich, ein besserer Mensch zu werden.
Eben dieser konträre Charakter zu Ludwig II., der Ludwig II., der introvertiert war, der versponnen war, der bestimmte Dinge, also das Militär, verabscheute, der Baukastenspiele liebte, der Lektüre liebte, der besonders Musik, relativ frühzeitig dann auch schon Musik Richard Wagners liebte, und Otto, der das Heitere liebte, der Operetten liebte beispielsweise, der gerne zur Jagd ging, der auch das Militär liebte, stolz darauf war, der übrigens auch im Gegensatz zu Ludwig dann relativ frühzeitig auch zu Frauenkontakte oder jungen Mädchenkontakte aufgenommen hat.
Mutter Marie, preußisch-protestantisch, begegnet ihren Kindern mit Güte und Liebe, geht mit ihnen in die geliebten Berge. Dabei steht von Anfang an fest, welcher der beiden Brüder zuerst kommt. Natürlich Ludwig, der Ältere, der Kronprinz. So bemerkt die Schriftstellerin Luise von Kobell:
Obgleich er seinen Prinzen Otto gern mochte, machte er doch stets seine Überlegenheit ihm gegenüber geltend, umso mehr als sich der liebenswürdige, jovialere Prinz Otto den Launen und Wünschen des Thronerben meist freiwillig fügte.
Und er war eben der Heitere, dadurch der Liebling des Hofes, auch der Liebling der Mutter, weil er immer zu Späßen aufgelegt war. Einer, der halt ein bisschen, jetzt sage ich fast, den Hofnarren macht, das war, denke ich, durchaus der Prinz Otto.
Otto, der ausgelassene, liebenswürdige kleine Prinz. Nur, wo endet kindliche Fantasie und wo beginnt auffälliges Verhalten? Eine Frage, die auch Cousine Therese umtreibt. Rückblickend auf Ottos Kindheit schildert sie das seltsame Verhalten Ottos. Fremde Stimmen hätten schon damals zu ihm gesprochen, ihm Anweisungen gegeben. Zwangsvorstellungen peinigen ihn. Aggressionen wechseln sich ab mit Angstzuständen. Am 10. März 1864 stirbt völlig überraschend der Vater, König Max II. Ein Nadelstich in die Brust hat eine Infektion ausgelöst. Ludwig, gerade 18 Jahre alt, und der 15-jährige Otto sind schockiert.
Es ist bekannt auch bei Eltern-Kind-Beziehungen, dass also auch der Tod eines strengen Elternteils nicht irgendwo befreiend dann wahrgenommen wird, sondern durchaus auch mit großem Schrecken und mit großer Trauer wahrgenommen wird. Und das war bei Otto der Fall.
Die Kindheit der Brüder, die unbeschwerte Jugend, sie endet schlagartig mit dem Tod des Vaters. Vor allem für Ludwig, den Kronprinzen.
Der im Grunde genommen ein unfertiger Student war, was ja er selber auch von sich gesagt hat. Ich war ja noch nicht fertig, ich hatte ja noch nicht fertig studiert. Und er wird plötzlich mit dem höchsten Amt damals in Bayern, nämlich dem Königsamt, betraut. Und das war eine Erschütterung.
Und Otto? Wo er seinen Platz künftig haben soll, lässt der junge König bei der Frage durchblicken, wo denn der jüngere Bruder beim Trauerzug für den toten Vater gehen sollte.
Wie immer, mir zur Seite.
das ging los eben bei Hofbällen, bei Banketten, wo Ludwig dann relativ frühzeitig immer die Scheu hatte, ach, ich will da nicht mich der Menge da ausliefern, na, das soll Otto übernehmen, ja.
Ludwig fordert immer mehr vom treuen Bruder. Als Mitglieder der Regierung den jungen König im Alter von 21 Jahren vorsichtig darauf hinweisen, es wäre langsam Zeit zum Heiraten, entgegnet der nur:
Zum Heiraten habe ich überhaupt keine Zeit. Dies kann der Otto besorgen.
Das Selbstverständnis des jungen Königs spiegelt sich auch in Jugendfotos aus der Sammlung von Jean-Louis Schlimm wider.
Also er wusste schon, sich so richtig in Pose zu stellen, also Blick nach oben, was kann man schon sagen, eitel, sogar leicht überheblich. So, ich bin erzogen worden als Kronprinz, ich bin derjenige, der das Sagen hat, ich stehe über allem, ich bin nur noch Gott Verantwortung schuldig. Und so gibt er sich auch nach außen und auch sein späteres Auftreten. Otto dagegen, wenn man zum Beispiel dieses Foto anschaut, er sitzt da, er ist ein junger Mann, er ist hübsch, man sieht es ihm an, aber es ist keine Eitelkeit zu sehen, es ist keine Arroganz zu sehen. Er ist einfach, würde ich sagen, ein ganz normaler junger Mann, der sich bewusst ist, dass er in seiner Uniform recht gut ausschaut und dass vielleicht auch die eine oder andere sogenannte Weinkünstlerin, wie der Ludwig sie genannt hat, aus dem Theater vielleicht seinem Charme verfallen könnte.
Eine ähnliche Distanz wie zu gesellschaftlichen Verpflichtungen und zu Frauen entwickelt Ludwig zum Militär. Und das ausgerechnet in kriegerischen Zeiten. Preußens Otto von Bismarck macht sich daran, das Deutsche Reich zu schmieden, mit Blut und Eisen. 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen den Erzrivalen Österreich. 1871 endet der Krieg mit Frankreich im Spiegelsaal von Versailles. Der Preuße Wilhelm wird deutscher Kaiser. Ludwig II. Lässt sich wieder vertreten von seinem Onkel Luitpold und natürlich von seinem Bruder Otto. Der schreibt nach München:
Ach, Ludwig, ich kann dir gar nicht beschreiben, wie unendlich weh und schmerzlich es mir während jener Zeremonie zumute war. Wie sich jede Faser in meinem Inneren sträubte und empörte gegen all das, was ich mit ansah. Welchen wehmütigen Eindruck machte es mir, unsere Bayern sich da vor dem Kaiser neigen zu sehen. Ich war eben von Kindheit an sowas nicht gewöhnt. Mein Herz wollte zerspringen.
Schreibt so ein geistig Verwirrter? Otto ist Soldat, nimmt an den Kriegen 1866 und 1871 teil, wird ausgezeichnet mit Orden, Lob und Anerkennung. Aus seinem Preußenhass macht er keinen Hehl. Und dass Ludwig Bayerns Souveränität an die Preußen verkauft hat, führte schon zum Disput zwischen den beiden Brüdern. Otto scheint also zu dieser Zeit durchaus noch Herr seiner Sinne zu sein.
Aber das ist eben auch ein Zeichen der Schizophrenie. Schizophrene können auch noch relativ lange Phasen der völligen Normalität haben, wo sie sich schriftlich, auch mündlich so äußern können, dass man sagt, nee, der ist nicht krank. Und es schlägt von einem Augenblick zum anderen, wenn eben diese Schübe kommen, die Krankheit einen überfallen, dann wieder ins genaue Gegenteil um.
Zurück in Bayern bricht Ottos Krankheit vollends aus. Sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Ludwig konsultiert Franz Xaver Ritter von Gietl. Der war schon Leibarzt des Großvaters Ludwig I. und des Vaters Max II. Der Mediziner spricht von Überreizung der Nerven. Ludwig lässt 1872 noch einen weiteren Arzt nach München holen, Dr. Bernhard von Gudden. Ein renommierter Psychiater aus der Schweiz, eine Koryphäe. Der Mann, der 1886 mit dem Märchenkönig im Starnberger See sterben wird. Der Mann, der das umstrittene Gutachten über Ludwig II. Ausgestellt hat, das schließlich zu dessen Entmündigung führt. Die Psychiatrie in dieser Zeit hat auch eine moralisch-religiöse Komponente. Deshalb muss Otto mehrmals in der Woche moralische Mahnreden des Dr. Gietl über sich ergehen lassen. Zu jener Zeit eine gängige Therapie. Diese Therapien wirken aus heutiger Sicht geradezu absurd. Güsse mit kaltem Regenwasser, Abreibungen, Behandlungen mit Morphium, mit Wechselstrom. Selbst ein als Scharlatan verschriener Magnetiseur wird zur Behandlung herangezogen. Ottos Zustand verschlechtert sich weiter. Er spaziert nachts durch München, verweigert das Essen, halluziniert und gibt unartikulierte Schreie von sich. Trotzdem kann sich Ludwig lange Zeit nicht dazu durchringen, den Bruder entmündigen zu lassen. Erst 1878 wagt er den Schritt. Zu dieser Zeit hat Otto schon eine jahrelange Odyssee hinter sich. Schloss Nymphenburg, Schloss Schleißheim, Schloss Ludwigsthal im Bayerischen Wald. Immer sind die Räumlichkeiten ungeeignet, zu weitläufig, zu schlecht gesichert, zu nah an der Öffentlichkeit. Schließlich rückt ein kleines Anwesen südwestlich von München in den Blick.
Durchlauchtigster Fürst, freundlicher lieber Bruder, da mit dem Beginn der schönen Jahreszeit Nymphenburg täglich von vielen Spaziergängern besucht wird und daher nicht mehr jene Ruhe und Zurückgezogenheit bieten kann, welche nach dem Gutachten der Ärzte dem gegenwärtigen Befinden eurer königlichen Hoheit und Liebten allein entsprechend ist, sehe ich mich veranlasst anzuordnen, dass eure königliche Hoheit mit deren Begleitung, den Ärzten und der Hofhaltung nach dem Schlosse Fürstenried übersiedeln. München, den 4. Mai 1877. Eurer königlichen Hoheit und liebten, gutwilliger Bruder Ludwig.
Das kleine Jagd- und Lustschloss Fürstenried, das die Handschrift des Baumeisters Josef Effner trägt, gehört heute der Erzdiözese München-Freising und ist ein kirchliches Seminarzentrum. Jean-Louis Schlimm, der Sammler und Otto-Kenner, hat vergeblich nach Spuren von Otto gesucht.
Das kommt aber in erster Linie dadurch, dass dieses Schloss am Anfang, nachdem es als Exerzitienhaus benutzt worden ist, komplett umgebaut wurde. Das heißt, der Eingangsbereich war ja ein großer Gartensaal, der ging von vorn bis hinten durch. Und im ersten Stock war dieser große, berühmte weiße Saal mit Blick auf München.
Heute ist so gut wie nichts mehr übrig aus der Zeit Ottos. Allerdings musste auch das Schloss Fürstenried des Jahres 1877 dringend saniert werden. Erst 1883 war alles soweit instand gesetzt, um den König ohne Macht aufnehmen zu können.
Also es ist kein Gefängnis geworden. Wenn man bedenkt, also in der Kreisirrenanstalt, da stand ein Arzt für 100 Kranke in etwa zur Verfügung. Und Otto hatte also eine ganze Armee von Soldaten, die ihn bewachten. Es waren Ärzte da, die zu jeder Sekunde bei ihm sein konnten. Es waren Pfleger da, denen Ludwig II. Gedroht hat, damals schon, langten wir den Otto nicht an.
Die Behandlungsmethoden haben sich gewandelt. Keine religiösen Mahnreden mehr, kein Elektroschock, keine Bäder und Güsse. Ottos Gesundheitszustand ändert sich seit 1883 kaum mehr wesentlich. Mit dem plötzlichen und rätselhaften Tod Ludwigs II. Und seines Arztes Bernhard Gudden 1886 rückt Otto, der zu diesem Zeitpunkt schon seit 3 Jahren in Fürstenried interniert ist, wieder in den Fokus der Königsfamilie. Der greise Onkel Luitpold übernimmt die Regentschaft. Er ist anfangs alles andere als beliebt. Im Gegenteil, im Volk gilt er vielen als Königsmörder.
Nun, solange Otto gelebt hat, sich Luitpold gescheut, hier auch nur annähernd den Eindruck zu erwecken, er wollte den Thron erben. Er hat sich also bei Thronreden immer neben dem Thron hingestellt, als alter Mann stellt er da diese lange Thronrede durch und steht da neben dem Thron wie ein Schuljunge. Das heißt, er hatte dadurch aber natürlich auch bei der Öffentlichkeit wieder Sympathie gewonnen, das muss man sagen. Und so ist eben Otto König geworden und gleichzeitig auch hier wieder für Ludwig II. Tätig geworden, nämlich als Schuldentilger, unfreiwillig. Er wollte das vielleicht nicht, aber er konnte ja da nicht mehr reagieren und hat also auch noch die Schulden seines Bruders übernommen.
Selbst nach dem Tod Ludwigs steht Otto seinem Bruder also noch helfend zur Seite und zahlt mit seiner Apanage Jahr für Jahr die Schulden seines Bruders ab.
Er steht auf, man hat ja immer auf seine Reaktionen sich zu richten. Das heißt, da wird ihm ein Frühstück serviert, nimmt er das Frühstück an, isst das, lässt das stehen, wirft das an die Wand. Er hat ja also auch glückliche Elemente, wenn ihm in seiner Fantasie sich etwas ereignet hat oder vorgespiegelt wurde, was gar nicht der Realität entsprach, eben Halluzinationen, daher auch die halluzinatorische Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis.
Der langlebige Schattenkönig mag vielleicht in Fürstenried vor sich hindämmern, doch für die Regierenden in München ist er ein Störfaktor. Dort stirbt am 12. Dezember 1912 Prinzregent Luitpold. Sein Sohn Ludwig folgt ihm nach. Zunächst auch als Prinzregent, so steht es in der Verfassung.
Denn das Gottesgnadentum endet eben erst mit dem Tod des Königs. Und dann wäre der Ludwig dran gewesen. Und dann kann man darauf, dann ändern wir heute halt das einfach, diese Bestimmung, diese Verfassung. Und diese Verfassungsänderung geht aber auch nicht. Nicht einmal das war ihm erlaubt, denn eine Verfassung darf nicht der Prinzregent ändern, die dürfte nur der König ändern. Der König kann sie nicht ändern, weil er krank ist und dazu gar nicht mehr fähig ist. Das heißt, in dem Falle hätte also der Ludwig gar nichts tun dürfen, nämlich abwarten müssen. Und das hat er nicht getan.
Ludwig will König werden. Darauf wurde er schließlich vorbereitet. Und wäre der Weltkrieg erst einmal gewonnen, hätte er eine bessere Verhandlungsposition für Bayern. Außerdem bekäme er als König mit 4 Millionen Mark jährlich etwa die zehnfache Apanage eines Prinzregenten. Zusammen mit der Regierung unter Ministerpräsident Georg von Hertling plant er deshalb schon kurz nach dem Tod Luitpolds eine Verfassungsänderung. Künftig soll es möglich sein, die Regentschaft zu beenden, wenn der König länger als 10 Jahre nicht regierungsfähig ist. Am 5. November 1913 wird Ludwig zum König ausgerufen. Ludwig III., der letzte König Bayerns. Nach dem Prinzip des Gottesgnadentums aber bleibt Otto weiter König. Verfassungsbruch, Weltkrieg, Revolution, das Ende der Monarchie. All das bleibt Otto erspart.
Am Mittwoch, den 11. Oktober 1916, ist der König sanft und ohne Schmerzensäußerungen verschieden.
Melden die Münchner neuesten Nachrichten. Und Prinzessin Therese hält die Totenwache für ihren geliebten Cousin Otto. Der weiße Saal im ersten Stockwerk von Schloss Fürstenried mit der langen Auffahrtsallee. Der Blick fällt direkt auf die beiden Türme des Münchner Liebfrauendoms. Dort soll Otto oft am Fenster gestanden und auf seine Heimatstadt geschaut haben. Hat er sich nach ihr gesehnt? Jetzt wird er in diesem weißen Saal aufgebahrt. Die Bayern können Abschied nehmen. Zum ersten Mal bekommt das Volk seinen vergessenen König zu sehen.
Nach dem Tod ist im Grunde genommen tatsächlich der Schleier des Vergessens über ihn gesenkt worden. Und auch in den Biografien über Ludwig II. Sind es eben nur die Nebensätze. Er hat einen kranken Bruder. Und dann wird gleich ohne die ganzen Zwischenstationen dann Fürstenried genannt, wo er dann sozusagen interniert war bis zu seinem Tod. Aber es wird nicht diese Beziehung, die er zu Ludwig und auch die Situation, die er, obwohl krank, für die bayerische Politik auch mit ins Spiel gebracht hat, die bleibt unerwähnt. Und das ist natürlich schade und darf eigentlich nicht sein.
Das wird der Rolle Ottos in der bayerischen Geschichte nicht gerecht, findet Alfons Schweigert. Nach dem Tod des Königs verbreiten sich bald die verschiedensten Verschwörungstheorien. Wurde Otto umgebracht? War er vielleicht schon lange tot? Oder gar nicht verrückt, sondern jahrzehntelang mit Drogen kaltgestellt?
Dann Max haben's vergiftet, dann Ludwig der trinkt, das wird nicht mehr lang dauern, dann wird der Otto aufgehängt. Ist natürlich wunderschön, klingt gut und hält sich übrigens bei manchen noch, wird von manchen noch heute zitiert. Aber es ist leider halt nicht so, denn Otto war also wirklich ernsthaft krank und diese Krankheit ist eben jetzt auch mal dokumentiert.
Monarch ohne Macht. In der Reihe Land und Leute erinnerte Michael Zametzer an Bayerns vergessenen König Otto I., der vor 100 Jahren gestorben ist. Die Erzählerin war Annette Wunsch. Außerdem sprachen Burkhard Dabinus, Rail Comtesse und Michael Hafner. Ton und Technik Siglinde Herrmann. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.